Studiengebühren erhöhen die Qualität und die Motivation der Studierenden. Das sagt Heino von Meyer, der Leiter der Berliner Zentrale der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Damit vertritt Meyer auch die neue Forderung der jüngsten Hochschulrektorenkonferenztagung. Diese lautet kurz und knapp: Die Studiengebühren müssen wieder eingeführt werden. Ohne die finanzielle Unterstützung der Studierenden könne nämlich nicht verhindert werden, dass die Unis weitere Stellen streichen. Ist das eine unsoziale Provokation oder ist da doch etwas dran an der Notwendigkeit der Studiengebühren? Darüber sprechen wir mit Ulrich Müller. Er arbeitet am Zentrum für Hochschulentwicklung. Ich sage schönen guten Tag, Herr Müller.
Ich grüße Sie. Guten Tag.
Die Studiengebühren wurden eingeführt mit großem Tamtam, dann wieder abgeschafft. Jetzt fordert man doch wieder Studiengebühren. Warum gibt es gerade diese Rolle rückwärts an den Unis?
Die Studiengebühren wurden abgeschafft, als ob das so eine Krankheit wäre, die man endlich hinter sich hätte. Die Debatte war ja groß, mit großem Getöse ging es, wie Sie sagten, los. Aber die Abschaffung basierte nicht wirklich auf Fakten. Deswegen ist es völlig richtig und nachvollziehbar, dass die Debatte im Nachhinein immer wieder hochkocht, weil sie einfach nicht vernünftig geführt wurde bisher.
Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Horst Hebler, der kam zu dem Schluss, das kostenlose Studium sei verantwortlich für die Stellenstreichung und Institutsschließung an den Unis. Wenn die Länder den Unis weniger Geld geben, wie wir das ja in ganz Deutschland beobachten, sind dann wirklich die Studierenden schuld, weil sie kein Geld für ihre Bildung zahlen?
Die Hochschulen in Deutschland stehen schon vor drei großen Herausforderungen. Da bin ich vermutlich gedanklich in der Nähe von Herrn Hebler. Die erste große Herausforderung ist, dass die Hochschuletats in der Tat drohen, gekürzt zu werden. Stichwort Schuldenbremse, die zwingt die Länder einfach zum Sparkurs. Und leider fangen manche Länder wirklich damit an, den Hochschulbereich zurückzufahren. Die zweite Herausforderung, es kommen immer mehr Studenten in die Hochschulen. Wir reden von einem richtigen Akademikerboom. Also die Hochschulbildung ist einfach populär. Es gibt dauerhaft einen hohen Ansturm auf die Hochschulen. Noch nie drängten so viele Studierende in die Hochschulen, 2,6 Millionen derzeit. Also das ist eine entgegenläufige Herausforderung. Weniger Geld, dafür mehr Arbeit und das noch viel diffiziler. Das ist die dritte und letzte Herausforderung, die ich sehe, dass die Erwartungen an die Hochschulen deutlich gestiegen sind in letzter Zeit, weil es eben nicht nur mehr Studenten geworden sind, mehr Studierende, sondern unterschiedlichere. Also die Diversität spielt eine große Rolle. Man kann nicht wie früher einfach ein 0815 Studienprogramm fahren, das für alle passt. Das geht nicht mehr. Jetzt muss man differenzieren. Man muss auch noch andere Services anbieten, wie Kinderbetreuung. Die Weiterbildung wächst auch. Also an drei Fronten gleichzeitig kämpfen Hochschulen. Und das ist natürlich mit geringer seinen Mitteln wirklich ganz schön heikel.
Wenn es aber so vielschichtige Probleme sind, warum gibt es immer diese relativ einfache Lösung, die Studierenden müssen zahlen?
Man hat ja im Prinzip die Auswahl zwischen verschiedenen Lösungsansätzen. Um mal die Extreme deutlich zu machen, man kann das machen wie in den USA. Da sagt man einfach, ein Studium ist eine Investition in die persönliche Zukunft. Deswegen zahlen Studierenden natürlich aus eigener Tasche horrende Studiengebühren. Wollen wir eigentlich nicht haben, weil es auch abschreckende Effekte hat, wenn das nicht entsprechend sinnvoll gestaltet ist, was es meines Erachtens in den USA oder in Großbritannien nicht ist. Die zweite Alternative wäre, wir machen das wie die nordischen Staaten, Norwegen, Schweden, Dänemark. Die sagen, das ist Sache des Staates. Der Staat zahlt nicht nur die Hochschulen, sondern der zahlt sogar den Studierenden noch ein Grundgehalt, damit die richtig schön studieren können. Das ist ein Denkmuster, was sympathisch scheint, aber ich meine, irgendwer muss es da auch zahlen. Da ist es einfach der Steuerzahler. Das heißt, die haben in den nordischen Staaten einen deutlich höheren Steueranteil, den man zahlen muss. Das vergisst man leicht in der Debatte. Wenn wir sagen, der Staat muss mehr zahlen, heißt das im Prinzip verkappt, wir müssen die Steuern erhöhen. Das heißt, Deutschland tut, glaube ich, gar nicht verkehrt daran, wenn wir uns irgendwo im Mittelfeld bewegen. Dass wir sagen, natürlich ist das im Interesse des Staates und der Länder, dass viele Menschen studieren, und natürlich hat das auch individuelle Vorteile. Warum dann nicht beide Seiten mit reinnehmen, also öffentliche Mittel und private Mittel?
Wenn es jetzt wieder um Studiengebühren geht, dann wird natürlich die Frage aufgeworfen, auch für Studierende aus sozial schwachen Familien. Dafür wird mal wieder ein System von Stipendien und auch von privaten Krediten oder öffentlichen Krediten in den Raum geworfen. Das hat aber beim letzten Versuch der Studiengebühren auch nicht wirklich funktioniert, oder?
Genau, also ich denke, man kann auch wirklich ehrlich sein und sagen, die sieben Modelle, die es bisher gab, es gab ja sieben Länder im Westen, die Studiengebühren hatten zwischen 2006 und diesem Jahr, also 2014, das war nicht alles richtig durchdacht. Das kann man auch wirklich zugeben. Die Modelle haben nicht eine ausreichende gesellschaftliche Akzeptanz gefunden, sie waren zu kompliziert, sie waren gefühlt unsozial, ich betone das gefühlt, Es gab zum Beispiel eine Hiss-Studie, dass jeder fünfte ostdeutsche Studienberechtigte, der sich noch unsicher war, ob er studieren möchte, als Grund angegeben hat, Studiengebühren. In Ostdeutschland gab es nie Studiengebühren. Deswegen, man muss ein bisschen da unterscheiden, die Gefühlslage und die Faktenlage. Aber wie auch immer, da gab es einige Punkte, die wirklich nicht in Ordnung waren. Es war einfach auch politisch umkämpft. Es war die Kommunikation seitens der Hochschulen verbesserungswürdig, die Vorteile von Studiengebühren, eben die sinnvolle Mittelverwendung, nicht anständig verkauft haben in Richtung Studierende. Dennoch muss man sagen, obwohl die Modelle nicht optimal gestaltet waren, haben sie einen positiven Nutzen gehabt. Also die haben die Budgets der Hochschulen um bis zu 7 oder 8% erhöht. Und diese Einnahmen kamen komplett den Studierenden zugute, eben durch die gesetzlich festgeschriebene Verbesserung der Lehre, des Studiums.
Und im Zuge dieses neuen Modells werden eben auch verschiedene Bezahlmodelle wieder aufgeführt, auch zum Beispiel ein nachgelagertes Bezahlen, dass man also seine Gebühren später zurückzahlt. Gibt es aber, wenn man sich die Gesamtheit dieser Modelle anguckt, wirklich die Sicherheit, dass es trotzdem sozial gerecht bleibt, wenn Studiengebühren kommen für alle Studierenden?
Da wäre es mir wichtig, nochmal zu betonen, dass auch die bisherigen nicht optimalen Modelle nicht dazu geführt haben, dass solche Verwerfungen aufgetreten sind. Es lässt sich empirisch nicht nachweisen, dass ein Abschreckungseffekt da war. Im Gegenteil, wurden mehr Studierende in dieser Zeit, wo es Gebühren gab. Es wurden sogar mehr Studierende aus Herkunftshaushalten, die eher bildungsfern waren. Es gab keine Abwanderung in Länder ohne Gebühren. Also selbst diese nicht optimalen Modelle waren nicht fatal von der Wirkung, was auch die Gerechtigkeitsfragen angeht. Trotzdem, da gebe ich Ihnen völlig recht, man könnte es besser machen. In der Tat präferieren wir auch ein Modell, was orientiert ist an dem Grundmodell in Australien, also eine Graduate Contribution. Es gibt eine Zahlungspflicht erst dann, wenn auch die Zahlungsfähigkeit da ist. Das heißt, erst die Absolventen zahlen einen Teil, wenn sie ein gewisses Mindesteinkommen überschreiten. Der Student hat hier überhaupt kein Risiko.
Jetzt diskutieren oder debattieren wir ja seit Jahren Bildungsfragen auch und immer wieder unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das war beim Bologna-Prozess so, auch bei darauf, wie die Schulen ausgerichtet sind, das G8-Gymnasium. Kann es philosophisch gesehen, politisch-philosophisch gesehen, sich ein Staat eigentlich leisten, so eine Kernkompetenz wie die Bildung unter solchen knallharten marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu besprechen? Oder muss er eben doch sagen, Bildung ist eine Kernkompetenz, da müssen wir einfach drauf zahlen?
Das ist kein Widerspruch, glaube ich sogar. Ich denke natürlich, dass der Staat sehr viel Mittel hier reingeben sollte und der Staat wird immer, hoffe ich zumindest, der Hauptfinanzier der Hochschulen in Deutschland bleiben, aus ureigenem Interesse. Wir reden hier nur von einem kleinen Anteil, den die Studierenden meiner Ansicht nach mittragen sollten. Und nur ganz nebenbei, das ist doch nicht so, dass das Studium jetzt kostenfrei ist. An keiner Hochschule in Deutschland, selbst die Länder, die davon reden, dass sie gebührenfrei seien. Auch da zahlt man Verwaltungskosten, Beiträge, Rückmeldegebühren, dann auch Laborgebühren, Studierendenparlamentsbeiträge, was auch immer. Da fände ich es allein schon sinnvoll, diese ganzen Einzelgebühren zu bündeln. Und wenn man dann ein wenig diesen Betrag auch anheben würde, sind halt deutliche Verbesserungen für Studierende möglich.
Das sagt Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Mit ihm habe ich über die ewige und jetzt wieder aufflammende Debatte um Studiengebühren gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Müller.
Ich danke Ihnen. Tschüss.